Ich lese uns heute das Evangelium aus dem Markusbrief, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Da geht es darum, dass wir unseren Gott mehr kennenlernen sollen. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, zu den Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihnen. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wir persönlich würden sicher am Abend und in der Nacht keine Bootsfahrt, noch dazu vielleicht ohne Beleuchtung, über einen See unternehmen. Denn zur damaligen Zeit waren die Fischerboote ganz einfach ausgestattet und man konnte kaum sehen, was vor einem liegt. Man sah vielleicht einige Lichter am entfernten anderen Ufer. Diese Bootsfahrt, die Jesus anordnete des Abends, die durch die Nacht ging, sollte ja über den See Genezareth führen zum Ostufer des Sees. Sie war angesetzt nicht deswegen, weil es nachts schöner ist zu fahren, als am Tage, wo vielleicht die Sonne scheint und man viel mehr die Umgegend genießen kann, sondern um den Jüngern eine Lehre zu erteilen. Wie lautet die Lehre? Sie lautet: Du musst deinen Gott besser kennenlernen. Du hast viel gehört, aber was tust du in entscheidender Situation? Was hörten denn die Jünger zuvor? Sie haben ja sehr viel Wissen angereichert durch die Bergpredigt, die der Herr hielt. Er hatte seine Jünger berufen und hatte ihnen mitgeteilt, welche Aufgabe sie einst haben sollten. Ja, sie sollten ja Verkündiger werden dessen, was Gott in Jesus Christus vollführt für die Menschheit. Sie sollten Apostel sein. Sie sollten Botschafter sein. Sie sollten das Gute verkündigen können, was Gott vom Himmel her in seinem Sohn für die Menschen, die auf der Erde leben und eine gewisse Zukunft haben sollten, tun würde. Es ist ein Beispiel auch für uns, die wir nicht nur Wissen anreichern sollen, sondern Botschafter sein sollen von dem, was Gott an uns und für uns und für alle Menschen getan hat. Die Jünger hörten, dass sie selig gepriesen worden sind bei der Bergpredigt, dass die, die geistlich arm sind, Verheißungen für das Himmelreich haben, dass die, die vielleicht ihr Leid tragen, getröstet werden sollen. Wunderbare Worte, nehme ich gerne an. Dass die, die sanftmütig sind und bleiben, einst die großen Überwinder sein werden und das Erdreich besitzen. Die da nach Gerechtigkeit Ausschau halten, hungern und dürsten, die sollen unbedingt die Gerechtigkeit erfahren und ganz gesättigt werden. Und die, die sich üben in Barmherzigkeit am Nächsten, sollen gewiss sein, dass auch sie Barmherzigkeit von Gottes Seite erlangen werden. Und dann wurde ihnen noch gesagt: Und wenn ihr ein reines Herz habt werdet ihr Gott schauen. Wunderbare Botschaften. Und wenn ihr den Frieden haltet mit den Menschen, dann handelt ihr wie Kinder Gottes. Und wenn sie euch verfolgen, weil ihr so handelt und weil ihr der Gerechtigkeit Raum geben wollt, dann seid doch getröstet. Denn das wurde auch den Propheten zuvor getan. Sie hatten erlebt, die Jünger, Jesus heilt die Kranken. Er spricht Sündenvergebung zu. Das kann man ja alles miterleben und alles hören. Aber hat das auch mein Leben erreicht, indem ich das einfach nur mitbekommen habe? Das wollen wir doch prüfen. Jesus wählte die Abendstunde und die Nachtzeit, die Zeit der großen Anfechtungen, um herauszukristallisieren, was wirklich im Herzen ist. Hören ist das eine, aber erleben ist das andere. Gottes Wort gerne als Zuspruch nehmen ist das eine, aber in der Anfechtung bestehen, das ist das andere. Natürlich, solange wir hören, sind wir auch geneigt, das zu erleben und sprechen uns selbst zu. Wunderbar, das werde ich tun. Ist aber die Anfechtung da, kommt heraus, was wirklich in unserem Herzen ist. Wie stark der Glaube ist, wie groß das Vertrauen ist zu Gott, wie weit ich meinen Gott überhaupt kenne. Oder ob er noch ferne von mir ist. Diese Abendstunde wählte Jesus, um mit den Jüngern gemeinsam über den See Genezareth zu fahren. Er wusste, dass am anderen Ufer große Erwartungen herrschen von Menschen, die Hilfe suchen und Befreiung. Dass aber zugleich auch Mächte der Finsternis darauf warten, diese Hilfe, die die Menschen suchen, zurückzuhalten, nicht dazu kommen zu lassen. Darum sagte der Herr Jesus ganz einfach, so, jetzt lasst uns über den See Genezareth fahren. Sie schickten das Volk, haben wir gelesen, nach Hause, was zuvor auch eine lange Predigt gehört hat vom Himmelreich, von dem wunderbaren Saatkorn Gottes, was ausgestreut wird, was aber unterschiedlich im Herzen der Menschen aufgeht. Und das Evangelium, das dann in den Herzen pulsiert, wo es aufgegangen ist, auch eine wunderbare Fortführung durch die Zeit haben wird. Diese Menschen, die diese Botschaft hörten, wurden erstmal entlassen. Und so stieg Jesus mit den Jüngern, die ja seine Zeugen sein sollten, in dieses Boot. Von Kapernaum aus machten sie sich auf zum Ostufer des Sees. Es war eine nicht kurze Reise. Es ist ja eine ziemliche Strecke, die mit so einem kleinen Boot zurückgelegt werden musste. In Gadara, wo das Reiseziel war, was die Jünger ja noch gar nicht wussten, gab es Menschen von vielen Geistern besessen. Menschen, die geknechtet waren, die sich nackt durch die Gegend bewegen mussten, die nachts an den Gräbern hausen mussten, die degradiert worden sind von den Mächten der Finsternis bis zum geht nicht mehr. Die Karikaturen wurden von Menschen und nicht mehr Ebenbilder Gottes sein sollten. Dort wollte Jesus mit den Jüngern hin und zeigen, welche Vollmacht im Leben der Menschen vorherrscht, die ihm vertrauen, die ganz auf seiner Seite stehen. Wo Hilfe Gottes eintreten soll, machen sich immer zuerst große Widerstände auf. Und dieses Unmöglich kann sich ja auch so äußern, dass Ein Mensch, der gerufen ist zur Umkehr und eine ganze Sache mit Jesus zu machen, viele Einflüsterungen des Widersachers erstmal bekommt, tu es nicht. Orientiere dich bitte an anderen, die auch christlich sind. Und wenn die vieles machen, was du eigentlich denkst, dass sie nicht tun sollen, mach es doch auch, denen geht's doch gut. Das sind die Einflüsterungen des Satans. Orientiere dich nicht allein an dem Ruf zur Umkehr zu Gott, denn dann verlierst du etwas. Du verlierst vielleicht die Sehnsucht deiner Erfüllung, deiner Wünsche, die Sehnsucht danach, dich selbst zu verwirklichen. Du verlierst die Annehmlichkeiten, die dich bisher so getragen haben. Kann ja verschieden sein. Für den einen ist es der Kinospaß, dass er sich immer wieder in Filmen ergehen muss, um sich von dort etwas zusprechen zu lassen. Andere wieder haben Theater oder Konzertfreuden. Die könnten ja auf der Strecke bleiben. Wiederum andere gehen gerne vielleicht in die Tanzcafés. Das könnte ja möglicherweise dann aufhören. Und ich habe vielleicht noch dies und jenes Laster. Das müsste ich vielleicht loslassen. Obwohl der Gerufene weiß, dass sein Leben ohne Gott überhaupt kein gutes Ziel haben kann, werden in ihm Zweifel geweckt, ob er wirklich in der ganzen Gabe an Gott in Jesus Christus stehen soll. Blickt er aber von den vergänglichen Freuden weg auf zu dem Schöpfer aller Dinge, auf zu dem Leben, das Gott ihm anbietet, dann wird er dies wählen und froh darin werden. Jesus wollte den Jüngern zeigen, worauf sie noch schauen. Und ich persönlich in meinem Leben kann sagen, die Korrektur habe ich immer nur in der Anfechtung gefunden. Da wurde offenbar, wie stark oder wenig stark mein Glaube ist. In den guten Tagen oder so am Sonntag, so wie heute, ist das gar kein Problem, von Glauben zu reden, von Überwindung zu reden. Aber da, wo es einem übel geht, da kommt hervor, ob diese Worte auch Tragkraft haben. Jesus fuhr am Abend mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Abendzeit bedeutet Anfechtungszeit. Es ist die Zeit, wo sich die Verheißungen Gottes zum Leben in uns erfüllen sollen. Es ist die Zeit, wo wir verspüren sollen, die Hilfe des Herrn ist da. Er will uns leiten. Vielleicht denkst du jetzt an die vergangene Woche. Vielleicht hast du da auch Schwierigkeiten erlebt. Wie hast du gehandelt in diesen Schwierigkeiten? Vertrautest du deinem Herrn? Oder hattest du auch Fragen im Herzen, wo er überhaupt ist? Die Abendstunde wird öfter in der Heiligen Schrift angeführt, die zur Entscheidung für den Weg mit Gott führen soll. Abends geht's einem meistens schlecht. Ich habe festgestellt, dass wenn jemand erkältet ist und ich erkältet war, tagsüber es wieder so ein bisschen aufhellt und man fühlt sich wohler, aber ab 17 Uhr etwa zur Abendstunde fühlt man sich wieder matt. Komisch, ne? Vorher war das doch eigentlich schon, dachte man, ist alles besser geworden. Aber dann war man wieder matt. Jetzt soll man sich orientieren am Herrn. So war es zum Beispiel, als Gott zugesagt hat, die Stadt Sodom und Gomorra können wir nicht erhalten. Die Sünde ist sehr groß. Es gibt keine Gerechten mehr in dieser Stadt. Nur Lot, seine Frau, die Familie, die Töchter waren dort. Zur Abendstunde sandte Gott seine Boten in diese Stadt. Sie kamen nach Sodom. Lot nahm sie auf. Und wir lesen ja auch in der Schrift, dass sich Männer auf Sodom aufmachten und wollten diese in Männergestalt Engel zu sich holen, um mit ihnen Schande zu treiben. Es war so eine starke Anfechtung, dass sogar dieser Lot bereit war, und wir können uns das fast nicht vorstellen, seine Töchter zu opfern, dass sie geschändet werden dürfen, wenn nur die Engel bewahrt bleiben, nur diese Boten Gottes. Eine verzweifelte Situation, wenn ein Vater so weit geht, das tun zu wollen. Starke Anfechtung. Aber der Herr half und es wurden die Widersacher mit Blindheit geschlagen. Und wie ging es weiter? Als die Morgenröte aufging, als der Abend und die Nacht vorbei war, da drängten die Engel Lot und die Seinen, die Stadt zu verlassen. Da war wieder Hoffnung, Befreiung da. Und sie ergriffen diese Möglichkeit und verließen diese Stadt. Ein Kampf um Rettung, der abends begann und am nächsten Tag siegreich fortgeführt werden konnte. Oder wenn wir an die Abendstunde und Nacht denken für das Volk Israel in Ägypten. Sie sollten bei der letzten Plage, wo die Erstgeburt aller Ägypter und der Tiere geschlagen, getötet werden sollte, sollten sie am Abend ein Lamm opfern. Am Abend. Und sollten es essen. Sollten die Gemeinschaft mit Gott in diesem Opfer pflegen. Warum? Denn zur Mitternacht war das Grausen vorhanden. Alle Erstgeburt zur Mitternacht wurde geschlagen. Die Anfechtung war groß. Werden unsere Kinder auch getötet, die Erstgeborenen? Große Anfechtung. Aber sie taten das, und diejenigen, die es taten, was Gott gesagt hat, kamen durch. Das Blut des Lammes sollte angestrichen werden an die Hauspfosten, wo die jeweiligen Familien wohnten. Und wer das tat, erlebte, dass Gott in den größten Anfechtungen Bewahrung schenkt, Sieg schenkt. Allerdings diejenigen, die das Blut an die Pfosten strichen, bewiesen auch, dass sie Gott für größer hielten als die Anfechtung. Sie glaubten seinem Wort, vertrauten ihm und der Würgeengel ging an ihnen vorbei. Zurück zu unserem Text. Jesus Christus sah ja im Geiste schon, als er die Jünger mitnahm auf den See Genezareth, was er tun würde auf Golgatha. Er sah seine Sendung, er wusste, ich werde mein Leben lassen für die Menschen, die Erlösung suchen. So wie am Abend das Passa gehalten werden musste, nicht nur in Ägypten, sondern später auch im Volke Israel. So lud auch Jesus seine Jünger später ein zum Passamahl. Zur traurigsten Stunde in seinem Leben, denn er sprach aus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Das ist eine Betrübnis, wenn wir manchmal mit Menschen sprechen oder vielleicht uns selbst betrachten in schwierigen Situationen, dann kennen wir das. Da ist überhaupt nichts mehr von Zuversicht und Freude zu verspüren. Verzagtheit. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und Jesus sah ja schon, was dann geschehen würde. Judas würde ihn verraten. Petrus würde ihn verleugnen. Und alle Jünger fliehen. Ich bin betrübt bis in den Tod. Aber am nächsten Tag rief er den Sieg aus, es ist vollbracht. Auch am ersten Tag der Woche, und das will ich noch vorausschicken, war es ja auch am Abend, als Jesus, der Auferstandene, dann seinen Jüngern erschien. Thomas sagt nein, als er davon hörte, das kann nicht sein. Aber beim nächsten Mal, als Jesus dann erschien, ließ er sich bekehren und merkte, dass er wiederum der Anfechtung, dem Unglauben, dem Zweifel mehr Raum gegeben hat. Darum steht ja auch im Psalm, den Abend lang währt immer das Weinen. Des Morgens ist Freude. Jesus also brach auf am Abend mit seinen Jüngern. Er wollte aus ihnen herausholen, was wirklich in ihnen steckt, damit sie nicht in der Selbstüberschätzung leben. Es kam plötzlich ein Windwirbel auf, ein Sturm, der das Schiff peitschte und den Anschein gab, als ob das Schiff kentern würde. Jesus war ganz ruhig, lag dort im Schiff am Ende und schlief. Und jetzt kam heraus, was im Herzen ist. Sie weckten ihn. Meister, fragst du überhaupt nichts danach, dass wir umkommen? Ja, vorher hatten sie wunderbare Predigten gehört. Und jetzt das. War der Meister denn nicht da, der das gepredigt hat? Doch, er war da. Aber sie dachten, dass ihnen jetzt großer Schaden zukäme. Das Vertrauen und der Glaube war nicht so gewurzelt, wie er sein sollte, damit sie Apostel werden können und anderen mitteilen können, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Das muss man ja erleben. Nicht nur zur Kenntnis nehmen. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Natürlich suchte Jesus Christus nicht das Verderben der Jünger. Ganz klar, das haben wir uns ja schon gesagt. Er sucht auch nicht unser Verderben, wenn wir in schwierige Lebenssituationen kommen. Vielleicht auch in der kommenden Woche. Kann ja Furchtbares passieren. Es soll uns aber nicht zum Verderben dienen, sondern es soll dazu dienen, um herauszufinden für uns selbst, wo wir stehen. Jesus, der Schöpfer aller Dinge, vom Vater gesandt, er kannte und kennt die Gefahren, auch die Gefahren deines und meines Lebens. Deswegen blieb er ganz ruhig, obwohl er in demselben Boot war, was so schaukelte und beinahe umkippte. Er blieb ganz ruhig. Und das sollen auch wir sein. Wir sollen immer ruhig bleiben können in den schwierigsten Lebenssituationen. Auch da, wo unsere Seele bis an den Tod geführt wird. Als die Jünger nun vor Furcht schrien und um ihr Leben bangten, erinnerte sie Jesus ja an die Verheißungen, die er ihnen zuvor gesagt hatte. Und er fragte sie, warum seid ihr eigentlich so furchtsam? Warum habt ihr so viel Angst? Habt ihr denn noch keinen Glauben? Natürlich hatten sie Glauben, aber noch keinen Glauben, dass ich alle Dinge vermag? Ich denke, das ist eine Frage, liebe Geschwister, die auch uns oft gestellt werden könnte. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln, das nicht gottgemäß ist. Warum tun wir das? Warum hassen wir, wenn wir gehasst werden? Warum zanken wir, wenn jemand mit uns zankt? Warum streiten wir, wenn jemand mit uns streitet? Haben wir noch keinen Glauben? Warum rechtfertigen wir uns, wenn man uns schlecht behandelt? Haben wir noch keinen Glauben? Das sind alles diese Fragen, die uns bewegen sollen. Es geht uns doch oft so wie den Jüngern. Morgens in der stillen Zeit lesen wir in der Schrift die wunderbaren Verheißungen. Wir danken im Gebet, dass wir Gottes Wort haben. Aber dann kommen im Laufe des Tages auch Situationen oder im Laufe des Lebens Krankheitsnöte auf, Unglücke und dergleichen. Und dann verzagen wir. Soll es denn so sein? Können wir so ein Zeugnis der Gnade unseres Heilandes sein? Habt ihr noch keinen Glauben? Und manchmal ist es ja auch so mit der Vergebung, der Versöhnlichkeit, des Einandertragens. Ach, das ist uns manchmal zu schwer. Da tritt uns ständig jemand auf die Füße und wir klagen darüber. Hast du denn noch keinen Glauben? Jesus will uns stark machen, dass wir nicht nur sein Wort hören, sondern sein Wort leben, erleben. Er sagte ja zu seinen Jüngern, ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Darum habe ich mit euch geredet. Nicht, dass ihr mehr wisst als die anderen, sondern in mir Frieden habt. Ja, in der Welt gibt es viele Dinge, die euch ängsten wollen. Aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir sollen im Frieden Gottes ruhen. Im Alltag, in unserer Arbeit, in der Geschäftigkeit, in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, mit den Verwandten, mit den Freunden und Bekannten. Im Frieden bleiben. Jesus stand auf, nachdem, heute sagt man ja, geoutet, die Jünger sich geoutet haben, wer sie wirklich sind. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt habt ihr es gehört, wo ihr steht. Bitte, jetzt lasst euch neu beschenken. Und er stand auf und gebot dem Wind und dem Meer, schweig und verstumme, und die Wellen legten sich, es wurde alles ruhig und still. Das soll auch uns geschehen, indem wir auf Jesus sehen und alles um uns herum dann auch zur Ruhe kommt, dass wir nicht von den Umständen gegängelt werden. Es wird geschehen, und das sah der Herr auch schon voraus bei seiner Wiederkunft, dass sich alle Knie beugen werden und bekennen, er ist der Herr, weil er Friede ist und Frieden bringt. Ja, und was sich aufmacht gegen ihn und die Seinen, darüber kann Gott nur lachen. Denn es steht in Psalm 2, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Ist alles vergeblich, was dort in Szene gesetzt wird. Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, der Herr spottet ihrer. Da sind wir mit hineingezogen, dass auch wir sagen können, der Feind hat verspielt. Die Anfechtungen haben nie das letzte Wort. Sie müssen zum Schweigen kommen. Und als sie nun endlich auf der anderen Seite des Sees ankamen, sie waren die ganze Nacht unterwegs, ja, und da gab es diese inneren und äußeren Kämpfe. Die Jünger hatten etwas gelernt über sich, aber auch über ihren Meister. Wer ist der? Den müssen wir doch näher kennenlernen. Wer ist er? Wenn er sagt, es soll Stille sein, ist es Stille. Den brauchen wir. Mit ihm wollen wir leben. Und dann kamen sie ans andere Ufer und erwartete bereits schon der Widersacher. Ein Mensch kam auf Jesus zu, der mit vielen Geistern, von vielen Geistern besessen war. Und Jesus gebot, dass die Geister ausfahren sollen. Die Jünger staunten. Die Leute, die diesen Mann kannten, staunten auch. Er war plötzlich gekleidet, anständig angezogen. Und in ihm erwuchs die Freude, die Botschaft der Befreiung zu verkünden. Er ging in alle Städte und sagt, was er erlebt hat. Vollmacht durch Jesus Christus. Befreiung durch ihn. Und die Jünger sollten das erleben. Das sollt ihr auch sein. Ihr sollt Apostel sein. Ihr sollt die Botschaft weitersagen. Ihr sollt euch nicht ängsten, sondern hingehen und andere einladen zu dem Heil Gottes. Somit können wir auch heute Morgen für uns ganz neu erkennen, dass Gott in Jesus Christus unser Helfer sein will. Frage dich selbst, was regt dich auf? Was macht dir Angst? Was sind deine Sorgen? Ich freue mich, wenn ich lese, und das ist das eine, das Lesen, ich muss es auch praktizieren, dass Jesus sagt, Matthäus 6, wir reden jetzt nicht über morgen. Sorge nicht für morgen. Ich bin ja morgen auch da. Jetzt geht's erstmal um heute und jetzt. Vertrau dich mir an. Denn jeder Tag hat seine eigene Anfechtung. Da wollen wir nicht schon von morgen reden. Die wirst du morgen erleben, aber dann bin ich auch da. Dann beten wir, Herr, bring uns durch. Und ich selbst habe gerade in der letzten Zeit auch wieder wunderbare Dinge erlebt. Ja, Fragen, die man im Herzen hat, Herr, wie kann dies und jenes weitergehen? Und dann kommt der Herr durch Menschen zu seiner Zeit und sagt, hier hast du den Segen. Ich bin doch da. Und das sollen wir auch neu mitnehmen in unseren Alltag. Der Herr sagt, wenn du glauben würdest, alle Dinge sind doch möglich dem, der da glaubt. Sie bekommen das Leben aus der Ewigkeit, was eine andere Qualität hat als das Leben, das menschliche Leben in dieser Zeit. Darum beruf dich auf ihn. Willst du das neu zulassen? Die Jünger hatten ja noch eine Wegstrecke vor sich, wo so manches daneben gegangen ist. Aber die Willigkeit war da. Herr, wir wollen dir folgen, wo du hingehst. Herr, wir wollen bei dir bleiben. Du hast Wort des ewigen Lebens. Ja, sagt der Herr, dann müsst ihr euch auch beschenken lassen. Sonst klappt das nicht mit der Nachfolge. Wir sollen doch sagen können, auch über unserem Alltag, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todesnacht in seine Hand gestellt. Nachdem er am Kreuz ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Möge der Herr dieses in uns verklären, dass wir in diesem Siegesglauben und Siegeslaufen durch die Zeit stehen, dass wir nicht abermals gefragt werden müssen, wo ist denn dein Glaube, sondern halte doch fest an den Verheißungen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn die Verheißung lautet ja auch, wie es Johannes in seinem ersten Brief schrieb. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Böse tastet ihn nicht an. Der Böse tastet ihn nicht an. Das ist eine wunderbare Verheißung. Er versucht es, der Böse. Aber er hat die Vollmacht nicht bei denen, die sich auf ihren Herrn allein verlassen. Lerne deinen Gott noch besser kennen. Amen.